Das erste Thema ist internes und eine kleine Korrektur zu dem iPod Touch Update, das ich gestern vorgestellt habe. Dann haben wir einige detailliertere Ergebnisse zu den iPhones bekommen, die in den T-Mobile Shops zur Verfügung standen und zu den Lieferengpässen. Da werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Dann gibt es noch eine kleine Nachricht von Rogers in Kanada, die ist auch schon einige Tage älter. Da ist der Provider den Benutzern entgegengekommen und hat eine Sonderaktion hinzugefügt zu den normalen Datenplänen. Dann gehe ich auf eine Liste von Macworld ein. Da gibt es 10 Punkte, die dem iPhone immer noch fehlen, und gebe dann zu den einzelnen Punkten meine persönliche Meinung ab. Das nächste Thema ist dann eine Aussage von dem Windows Mobile Chef, dass das iPhone doch nicht so gefragt ist, wie es eigentlich sein sollte. Was das alles auf sich hat, erkläre ich gleich. Und dann noch zwei Themen. Einmal ein Vergleich von der PC World, die Mac-Laptops und ganz normale Windows-Laptops miteinander verglichen hat. Was dabei rausgekommen ist, das erzähle ich euch. Und das letzte Thema ist eine Social Engineering-Attacke auf Apple. Es wurde einfach eine Anfrage geschickt, dass der jeweilige Account auf eine andere E-Mail-Adresse umgebogen werden soll. Und das hat man einfach so ohne weitere Nachfrage gemacht. Wie das genau gelaufen ist, natürlich auch nach dem Break. Mac & Me Daily. Die Mac-Show für tägliche News, Tipps und Tricks. Frisch serviert und garantiert zwischen 5 und 8 Minuten. Herzlich willkommen zu Mac & Me Daily. Ihr hört die 125. Folge und heute ist Samstag, der 12. Juli 2008. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder hier mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und als erstes möchte ich mich korrigieren, denn gestern habe ich etwas von dem iPod Touch Update gesprochen und da meinte ich, das kostet $9,95 und in Deutschland wird das auch irgendwie 9 Euro irgendwas kosten. Nein, das stimmt nicht, denn in Deutschland wird das iPod Touch Update 7,99 € kosten, beziehungsweise kostet es jetzt schon, ist es nämlich verfügbar. Es gab auch noch gestern im Laufe des Tages einige Probleme, man konnte das nicht updaten, obwohl in iTunes das Update für den iPod Touch bereits gelistet war. Das sollte nun jetzt auch vorbei sein, denn ab circa 13 Uhr ist alles wieder in Ordnung. Entschuldigung also nochmal für den kleinen Zahlendreher, und ich denke mal, 7,99 € und 9,95 € ist ja auch nicht der größte Unterschied. Dann haben wir als nächstes Thema die iPhone-Verkaufszahlen, die Lieferzahlen. Es ist in der Tat so, dass ich gestern relativ richtig gelegen habe. Ich meinte ja 15 iPhones haben die jeweiligen Geschäfte bekommen, und es ist so, dass T-Mobile insgesamt ungefähr 15.000 Exemplare des iPhone 3G verkaufen konnte. Bei dem ersten iPhone waren das 10.000 Stück, also nochmal 5.000 Stück mehr. Das ist schon relativ ordentlich, denke ich. Und es ist so, dass zum Start nur ungefähr 16.000 Geräte überhaupt bundesweit zur Verfügung standen. Es wurden also fast alle Geräte bis auf 1.000 Stück bundesweit verkauft, und im Durchschnitt macht das dann ungefähr 9 Geräte pro Shop. Was dann natürlich auch klar ist, dass man dann ungefähr in größeren Städten etwas mehr iPhones hat, in kleineren Städten hat man weniger oder gar keine. Aber ich denke mal, das ist schon eine ziemlich starke Verknappung, und ich bin gespannt, wann die nächste Lieferung eintreffen wird, wann es bundesweit wieder ganz normal iPhones zum Kaufen geben wird, wann diese Geräte in den Regalen stehen werden. Es ist momentan noch nichts versprochen, und einige Reseller sollten auch gestern schon Geräte bekommen. Die haben die Geräte dann von T-Mobile nicht bekommen und wissen nicht bzw. wollen nicht sagen, wieso das der Fall ist. Es ist alles ein wenig hektisch, und ich habe ja auch gestern schon darüber berichtet, der Start ist ein wenig in die Hose gegangen, was wohl aber auch an den ganzen anderen verschiedenen Diensten und Produkten liegt, die eingeführt wurden. Ich denke aber trotzdem, dass es alles eine sehr schöne Sache ist, und ich freue mich sehr über die neuen Produkte, und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass innerhalb einer Woche wirklich alles rund laufen wird. Das nächste Thema ist Rogers, und Rogers ist der Provider in Kanada. Der bietet ziemlich schlechte Tarife an, wenn es um das iPhone geht. Da gab es innerhalb der letzten und der vorletzten Woche ziemlich viel in der Presse. Einmal hat man gesagt, dass Apple nicht mehr mit Rogers kooperieren möchte. Das war aber eine reine Spekulation. Der Grund dafür sollte der gewesen sein, dass sich Apple quasi nicht hinter die Firmenpolitik von Rogers stellen kann, dass das einfach ein schlechtes Marketing, ein schlechtes Bild von Apple ist, wenn Rogers solche hohen Preise mit dem iPhone anbietet. Nun ist Rogers den ganzen Spekulationen, ja, hat die quasi irgendwie weggefegt und ist dem entgegengekommen und auch den Kunden entgegengekommen, die teilweise richtig heftige Protestseiten eingerichtet haben. Da gab es dann Protestseiten mit ungefähr 25.000 Unterschriften, dass man einen niedrigeren Preis möchte, bessere Verträge, bessere Tarife, und von diesen Seiten gab es nicht nur eine, sondern auch mehrere. Da ist also schon etwas los gewesen bei den Freunden in Kanada, und Rogers ist jetzt dem entgegengekommen und sie bieten jetzt ein Angebot an für den Data Plan, also sprich für die ganzen Transferraten, die man so hat, außer dem normalen Telefon und den SMS. Und zwar bekommt man 6 GB. Das ist zwar immer noch keine Flatrate, aber ich denke mal, dass das über das normale Netzwerk doch mehr als genug ist, da man mit so einem kleinen Gerät wie dem iPhone nicht über 6 GB kommen sollte, wenn man denn nicht die SIM-Karte irgendwo an einen Laptop anschließen möchte. Und das finde ich schon mal in Ordnung. Und ich meine, Kanada ist allgemein ein wenig teurer. Und ja, es war doch nicht verhältnismäßig teurer, sage ich mal. Also in Deutschland sind die Preise akzeptabel. Ich denke mal, da kann man sich nicht wirklich beschweren. Das ist einfach so der aktuelle Stand weltweit. Und man muss einfach gucken, dass es in ein, zwei Jahren wird es sicherlich wieder bessere Tarife geben. Und es wird auch wieder günstigere Geräte und bessere Geräte geben. Das ist klar. Aber wo man heute auf dem aktuellen Stand der Technik sein möchte und auch an bestimmten Entwicklungen teilnehmen möchte, dann ist es einfach so, und man muss es, denke ich mal, hinnehmen. Ich finde es aber nichtsdestotrotz ganz gut, dass die ganzen iPhone-Kunden es in Kanada nicht hingenommen haben und dann eben gesagt haben, okay, da machen wir jetzt Druck, und das Ausüben des Druckes hat, wie wir sehen, auch geholfen. Das nächste Thema ist eine Liste von der Macworld von Tim Moynihan, der eigentlich für die PC World schreibt, und der hat 10 Punkte aufgeschrieben, die an dem 3G iPhone immer noch nicht passen. Und zwar ist der Artikel betitelt mit 10 Things the 3G iPhone is still missing. Also still, sprich immer noch. Im Prinzip ist es genau die gleiche Leier, die das schon bei dem ersten iPhone war, weil die ganzen Sachen sich nicht wirklich verändert haben. Der erste Punkt ist MMS. Was ist da meine Meinung zu MMS? Ja, schon ganz nett, toll, aber mit dem iPhone habe ich vollständige E-Mail-Funktionalität und ich habe auch SMS-Funktionalität. Ich denke mal, dass sich vor zig Jahren SMS durchgesetzt haben, weil es eben eine neuartige Form der Kommunikation war und man konnte wirklich überall, wo man sein Handy hatte, also quasi fast überall, wo man nun mal ist und sein Telefon mitnimmt, konnte man eine Nachricht schreiben und sie an eine andere Person hinschicken. Und trotz des Limits auf 160 Zeichen und der relativ hohen Kosten hat man da mitgemacht, weil es eine total neue und relativ schöne Form der Kommunikation war am Anfang gesehen. Und dann hat man erst gemerkt, oh, das ist ja eigentlich total ätzend, da auf dieser Tastatur zu tippen, und ich mag SMS eigentlich überhaupt nicht und ich rufe dann lieber an. Und das hat sich dann erst im Laufe der Entwicklung auch so gezeigt, dass es doch nicht das optimalste Medium ist. Und MMS basiert nun auf den SMS, ist eine Erweiterung, die dann irgendwie ein bisschen Bilder und multimediale Inhalte ermöglicht. Das hat man alles schon mit E-Mails, und MMS ist für mich eine Technologie, die eine Art Totgeburt darstellt. Also es gab so eine Phase, wo die einzelnen Provider versucht haben, MMS zu verschicken, aber MMS sind immer noch nicht das Medium, was am meisten verschickt wird. Die SMS sind einfach das A und O, wenn es um normale Telefone geht, und E-Mail ist dann wiederum so mächtig und so kostengünstig im Vergleich zu MMS, dass es sich nicht lohnt, diese Nachrichten zu verschicken, und deswegen ist das für mich nicht unbedingt ein Punkt, bei dem ich sage, okay, das ist das, was dem iPhone jetzt fehlen sollte. Der zweite Punkt ist Stereo, Bluetooth und A2DP Support, das heißt, dass man einfach per Bluetooth ein normales Headset auf zwei Ohren sich aufsetzt und dann darüber Musik hört. Es ist schade, dass dieses Protokoll nicht unterstützt wird, in der Tat, aber ich denke mal, das hat auch nicht wirklich die hohe Priorität, denn ganz normale Übertragung über ein Kabel halte ich für sinnvoller, halte ich für akkuschonender, und allgemein denke ich, dass es doch nicht so relevant ist, als dass es jetzt drin hätte sein müssen. Der dritte Punkt, Text kopieren und wieder einfügen, dem kann ich eigentlich nur voll übereinstimmen. Das ist wirklich ein Feature, das bei dem iPhone fehlt. Es gibt oft Situationen, bei denen man einfach wirklich entweder ein längeres Passwort oder irgendwas anderes kopieren möchte aus einer E-Mail heraus. Das möchte man dann auf eine bestimmte Webseite einfügen oder in irgendein Textfeld, wenn man sich in einem Formular in dem Safari befindet. Und das fehlt wirklich und das sollte auch in den nächsten Monaten angegangen werden, dieses Problem. Denn das hatten die Telefone schon vor zig Jahren und es muss eine Lösung gefunden werden. Es ist klar, dass es mit dem Touch-Display nicht einfach zu realisieren ist. Es gab aber bereits einige Proof of Concepts. Das sind so verschiedene Demos gewesen von verschiedenen Personen, die nicht unbedingt mit Apple in Zusammenhang stehen. Und die haben gezeigt, wie man so etwas relativ intuitiv machen könnte. Und ich denke mal, da muss jetzt wirklich was passieren. Der nächste Punkt, mit dem kann ich auch nur übereinstimmen, das ist ein horizontales Keyboard für E-Mail und Notizen. Es ist schade, dass nicht die meisten Anwendungen dieses horizontale Keyboard unterstützen. Denn ich denke, man kann auf dem horizontalen Keyboard viel besser tippen, weil die Tasten einfach größer sind und das iPhone auch besser in der Hand liegt, wenn man mit zwei Händen tippt. Das wäre dann auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das fehlt. Wenn ich mir allerdings angucke, welche Eingabemöglichkeiten Windows Mobile PDAs haben, wo man noch mit einem Stift auf irgendwelchen ganz kleinen Tasten herumklimpern muss, dann denke ich, dass das doch nicht so schlecht ist, wenn man ein normales Keyboard hat, auch im vertikalen Modus, nicht nur im horizontalen. Und ich denke mal auch, das ist allgemein eine Verbesserung an Geschwindigkeit. Es gibt ja so einige Streitigkeiten, auch mit insbesondere mit BlackBerry-Geräten, was ist schneller, auf einem BlackBerry QWERTZ-Keyboard zu tippen oder auf dem iPhone-Keyboard, das ja virtuell ist. Ich denke mal, das ist eine Gewöhnungssache. In den ersten 3, 4, 5 Tagen ist es sicherlich schwer, mit einem virtuellen Keyboard umzugehen, aber wenn man das jetzt einmal drauf hat, dann kann man auch sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das nächste ist ein Feature, das die Wörter vorschlägt, die man eingibt. Das soll verbessert werden, beziehungsweise soll es eine Möglichkeit geben, um das auszuschalten. Stimme ich auch mit überein, ist allerdings genauso wie Bluetooth meiner Meinung nach ein relativ kleines Feature, denn man kann bei dem Text, wenn man ihn eingibt und ein Wortvorschlag nicht so toll ist, kann man eben mit einem Druck diesen Vorschlag ignorieren und dann klappt es auch ganz gut. Und ich würde das jetzt nicht auf eine Top-10-Liste nehmen, ehrlich gesagt. Und wenn die Top-10-Liste aus solchen Punkten aufgebaut ist, dann ist sie für mich nicht wirklich qualitativ hochwertig. Der nächste Punkt ist eine integrierte Instant Messaging Anwendung. Ich würde nicht sagen, dass es ein Punkt ist, der fehlt. Wieso sollte eine Anwendung jetzt unbedingt integriert sein? Klar wäre es vielleicht schön, wenn man iChat hat, aber man kann sich den AOL Instant Messenger herunterladen, der übrigens ziemlich buggy ist momentan. Aber da wird sich auch einiges tun. Es wird in einigen Wochen sehr viele Anwendungen geben, mit denen man die allerverschiedensten Zwecke erfüllen kann, mit denen man irgendwelche Sachen abdecken kann, an die man vorher nicht gedacht hat. Und da ist es so, wieso sollte das alles integriert sein? Ich habe die allerwichtigsten Programme. Ich habe auf dem iPhone den App Store. Ich kann direkt vom iPhone ein Programm herunterladen. Das heißt, ich muss das nicht so wie unter Windows machen, dass ich das irgendwo herunterlade, dann synchronisieren muss oder dass ich dann ein CAP-Archiv herunterlade, das dann irgendwie entpacken muss, sich das installieren muss. Es geht relativ einfach. Ich gehe in den App Store rein, klicke auf die Anwendung, die ich haben will, klicke auf Kaufen und schon wird das installiert. Es ist also wirklich eine Sache von, ja, vielleicht 5 Klicks insgesamt. Und da denke ich, dass man sich da wirklich darauf konzentrieren sollte, das Notwendigste mitzugeben. Es wird sicherlich auch mehr kommen im iPhone 3.0, im iPhone 4.0. Das sieht man ja auch bei macOS 10. Da kommen dann Sachen hinzu wie Exposé, wie Spaces, wie die Time Machine und viele andere mehr. Und das wird, denke ich mal, auch eine ganz normale Entwicklung sein bei der iPhone-Software. Der 7. Punkt ist Flash-Support. Ja, da gibt es auch sehr kontroverse Meinungen dazu. Ich denke, dass Flash-Support nicht im iPhone drin sein sollte. Flash frisst einerseits sehr viel Akku. Und der 2. Punkt ist, Flash ist eine proprietäre Technologie und mittlerweile kann man auch sehr, sehr vieles, was man mit Flash realisieren kann, auch mit dynamischem JavaScript machen, mit CSS. Und ja, das ist wirklich eine Sache, die ich unterstütze, denn es ist ein offener Standard, man kann ihn überall verwenden und sollte Apple irgendwann mal pleite gehen, dann wollen wir es nicht hoffen, aber eben in solchen Fällen gibt es da die Absicherung, das ist ein offener Standard, der hat sich durchgesetzt, da können andere einfach noch mit ansetzen. Das ist nicht nur, wenn eine Firma pleite geht, sondern wenn Adobe auf einmal sagen würde, okay, Flash, das lizenzieren wir jetzt. Jeder, der eine Flash-Seite hat, der muss jetzt 10 Euro an uns zahlen und da machen dann einfach viele nicht mit oder viele sind einfach gezwungen mitzumachen, weil sie seit Jahren auf diese Technologie setzen. Das kann bei einem offenen Standard nicht passieren und deswegen plädiere ich einfach gegen Flash-Support und das ist auch meine persönliche Meinung. Das nächste ist eine bessere Kamera und ein Camcorder, sodass man Videos aufnehmen kann. Der Camcorder vielleicht. Allerdings denke ich, dass keine bessere Kamera unbedingt vonnöten ist, denn es ist ein Smartphone, es ist keine Kamera. Wenn ich fotografieren möchte, hole ich meine ganz normale Kamera, fotografiere damit. Und für das Einsatzgebiet, für das die Kamera gedacht ist, sprich für Schnappschüsse, die ich schnell irgendwo aufnehme, für irgendwelche sozialen Webdienste, da reicht sie vollkommen aus. Die Qualität ist in Ordnung, man kann sich schnell was angucken, man kann schnell etwas fotografieren. Das geht relativ gut, sage ich mal. Man kann dann auch gleich die Fotos irgendwo hinschicken, sei es mit den integrierten Anwendungen oder mit irgendwelchen Drittherstellerprogrammen. Und wenn man eine bessere Kamera haben möchte, dann soll man sich eine normale Kamera kaufen. Ich denke mal, Kamera-Handys werden sich auf lange Zeit nicht durchsetzen, auf lange Sicht, Entschuldigung, denn es sind einfach hybride Geräte und hybride Geräte haben immer irgendwo einen ganz bestimmten Nachteil. Und da wäre es dann eben so, dass es irgendwie nicht kein richtiges Telefon, keine richtige Kamera, denn man muss beides irgendwie miteinander vereinen und die beiden Geräte auseinandergenommen sind dann doch ein Stück besser. Das nächste ist eine Inbox, die alle Accounts zusammennimmt. Wenn ich jetzt 3, 4 verschiedene E-Mail-Adressen habe und die einzelnen Accounts abrufe, dann sollte es eine Inbox geben, die alle Mails von allen Accounts anzeigt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sicher kann man das Feature integrieren. Es ist wieder ein kleines Feature. Wenn man viel Mailverkehr hat, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Wenn man dann pro Account zum Beispiel 50 Mail hat mit insgesamt 4 Accounts, dann sind das 200 E-Mails und 200 E-Mails auf dem iPhone, das möchte ich mir wirklich nicht angucken. Und bei vielen Personen, die oft einfach im Internet unterwegs sind, die viele Mails kriegen, sind 200 E-Mails in einigen Stunden wirklich keine Seltenheit. Es wäre natürlich schön, sowas zu haben, es ist aber auch ein sehr, sehr simples Feature. Dann das 10. ist, dass man per Sprache das Telefon steuern kann, eine Nummer wählen kann und auch Sprachmemos machen kann. Sprachmemos kann man bereits machen mit Drittherstelleranwendungen. Man kann noch nicht per Sprache telefonieren. Vielleicht wird das auch noch die Möglichkeit dazu geben, denn die Anwendungen können sich ja ins Adressbuch integrieren, wenn man also ein Programm schreiben würde, das Sprache erkennt und das dann auf verschiedene Einträge im Adressbuch abbildet und dann automatisch die Nummer wählt, sofern das letzte möglich ist, dann würde es auch diese Features geben. Es ist also nicht unbedingt eine direkte Einschränkung, wie ich finde. Okay, das war's zu der Liste mit den 10 Punkten. Ich habe da jetzt ziemlich lange zu geredet. Ich hoffe, dass ihr einige Anregungen durch meine Meinung bekommen habt oder auch euch eure eigene Meinung dazu bilden konntet. Wenn ihr mit irgendetwas nicht einverstanden seid oder wenn ihr sagt, nee, da hatte Raphael überhaupt gar kein Recht, so, ich finde, das ist eher so und so und so, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an podcast@macandme.de und ich freue mich da selbstverständlich zu allen möglichen Kommentaren und auch Anregungen und auch Kritik und ich versuche auch so schnell wie möglich dann natürlich auf die E-Mails zu antworten, was meistens innerhalb von 1, 2 Tagen klappt. Das nächste Thema, was ich habe, ist eine Aussage von dem Windows Mobile Chef, der dem Magazin Euro am Sonntag sagte, dass das iPhone völlig unverhältnismäßig gehypt wird und das Windows Mobile ja so viel toller ist, denn es wurden im Quartal 2008, im ersten Quartal, insgesamt 4,4 Millionen Geräte mit Windows Mobile verkauft und nur schlappe 1, irgendwas Millionen Geräte mit dem iPhone. Dadurch ist natürlich das iPhone viel schlechter und die Windows Mobile Geräte sind die super Geräte, die auf dem Markt sind, die auch sehr benutzungsfreundlich sind. Ja, was soll man dazu sagen? Ich denke mal, es ist so, dass die ganzen Windows Mobile Geräte nicht nur von einer Firma vertrieben werden, sondern von zig Unternehmen. Diese Unternehmen sind bereits seit über 10 Jahren, teilweise viele seit über 5 Jahren, ich würde mal sagen die meisten, seit über 5 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, auf dem Markt und verkaufen nach so einem langen Zeitraum nur 4,4 Millionen Geräte, während Apple seit einem Jahr auf dem Mobilfunkmarkt ist und mit 1,7 Millionen Geräten ungefähr ein Drittel von allen Windows Mobile-Teilen verkauft. Also das finde ich doch wirklich sehr beachtlich. Und diese Zahlenspielerei, die geht irgendwo nicht auf, wenn man ein wenig mehr darüber nachdenkt. Das nächste Thema ist auch ein Artikel von der PC World, eine Analyse von Mac-Laptops und Windows-Laptops, die ist letzte Woche herausgekommen und da heißt es, Mac-Laptops sind gar nicht teurer als Windows-Laptops. Das habe ich auch schon vor vielen Monaten gesagt und jetzt hat man noch einen Artikel dazu geschrieben. Es wurde einmal das MacBook Air mit dem Lenovo ThinkPad X300 verglichen, das ungefähr auch in diesem Bereich angesiedelt ist. Es hat jetzt einen SSD-Speicher, genauso wie das MacBook Air. Und bei dem Vergleich war das Lenovo in einem Rabatt. Das hat $2,600 gekostet, während das MacBook Air $3,200 gekostet hat. Vor einigen Tagen ist dann aber das MacBook Air auf $2,700 gesunken, wo man dann auch eben für $99 noch zusätzlich dieses Gerät bekommt, dieses optische Laufwerk, was man anschließen kann, das ist schon damit drin in diesem Preis, so dass es dann eben so wäre, dass die beiden Geräte ungefähr gleich kosten. Wenn man jetzt diese Aktion von Lenovo wegnimmt, kostet das X300 stolze $3,370, was dann $670 mehr sind, also ist man da sogar viel günstiger mit einem MacBook. Ja, das nächste war dann ein MacBook gegen einen Dell XPS M1330 und da ist man ungefähr auf $1,300 für beide Laptops gekommen. Das ist dann eher so der untere Bereich für Laptops und da sieht man, dass beide Geräte völlig gleichwertig sind und man dann wirklich keinen Aufpreis zahlen muss für die bessere Verarbeitung oder für das Betriebssystem oder was auch immer. Also die Argumente, die gelten seit Monaten bzw. seit 1-2 Jahren nicht mehr wirklich. Wer sich diesen Artikel durchlesen möchte, kann das gerne machen. Der ist in Englisch und ich werde ihn dann natürlich auch verlinken. Das letzte Thema ist eigentlich für mich eine sehr große Sache, die ein wenig vielleicht heruntergespielt wurde. Es geht nämlich darum, dass ein Entwickler einen Account hatte bei der Apple Developer Connection. Da kann man dann verschiedene Ressourcen herunterladen und sich auch verschiedene Dokumente angucken und so weiter. Und dieser Account hat natürlich einen normalen Login-Namen und ein Passwort und irgendjemand hat nun an den Support von der Apple Developer Connection einen Satz geschrieben in einer E-Mail, der grammatisch völlig falsch war und hat dann einfach nur geäußert, dass er sein Passwort vergessen hat und dass er gerne ein neues Passwort auf eine total neue E-Mail-Adresse bekommen haben möchte und das hat dann der Apple-Mitarbeiter tatsächlich gemacht. Der jeweilige konnte sich dann da einloggen. Der Entwickler selber hat das gemerkt, nachdem er das Passwort versucht hat, mehrmals vergeblich einzugeben. Er hatte dann aber noch die Sicherheitsfrage und die Antwort, die wurden nicht geändert, hat sich dann eingeloggt, hat alles geändert und jetzt wird Apple wohl untersuchen, ob jemand seine Daten ausgespäht hat, welche Zugriffe es insgesamt gab. Dem wird dann ein Logbericht nochmal zugeschickt und dann wird geguckt, wie das gelaufen ist. Also das finde ich wirklich richtig krass, dass man einfach auf irgendeine Anfrage sofort ein Passwort resettet, ein neues herausgibt an eine beliebige E-Mail-Adresse. So etwas darf wirklich nicht vorkommen und ich hoffe, dass so etwas auch nicht mit MobileMe vorkommen wird, denn Social Engineering ist einfach die beste Möglichkeit zu hacken, denn wenn irgendwelche Menschen irgendwelche Fehler machen, das kann man doch relativ gut ausnutzen. Also da muss Apple auf jeden Fall aufpassen und darf sich wirklich keine Fehler mehr leisten, denn hier geht es um die Sicherheit der jeweiligen Benutzer und somit auch der Kunden, die ziemlich schnell unzufrieden sein können. Okay, das war's dann für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstagabend und wir hören morgen am Sonntag irregulär wieder voneinander, wenn es heißt, The Mac is not only in me, it's also in you. Apple ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Incorporated. Dieser Podcast ist unabhängig und in keinster Weise verwandt mit der Firma Apple.